Stell dir vor, du verbringst dein ganzes Leben damit, die perfekten moralischen Regeln zu befolgen. Also du hackst wirklich jede Checkliste ab, verhältst dich absolut tadellos, opferst deine freie Zeit.
Mhm.
Und dann wird dir am Ende gesagt, dass du genau damit eigentlich alles nur noch viel schlimmer gemacht hast. Dass deine vermeintliche Perfektion in Wirklichkeit das allergrößte Problem ist.
Ja, das ist schon ein ziemlicher Schlag ins Gesicht, oder? Ich meine, man baut sich da so eine makellose Fassade auf, präsentiert sich der Welt als, naja, als moralisches Vorbild.
Genau.
Und innerlich weiß man oft selbst nicht mal, wie hohl das Fundament darunter eigentlich ist.
Absolut. Und damit, schön, dass du uns heute wieder auf dieser tiefgehenden Analyse begleitest. Wenn du genau der Typ Mensch bist, der solche großen, komplexen Zusammenhänge durchdringen will, ohne von Fakten erschlagen zu werden, dann bist du hier exakt richtig.
Definitiv. Wir haben heute nämlich eine wahnsinnig spannende Quelle auf dem Tisch liegen.
Oh ja?
Es geht um die persönlichen Notizen und das ausführliche Vorlesungstranskript von Dr. John Oswald. Und zwar ganz spezifisch um seine 28. Sitzung über das biblische Buch Jesaja, die Kapitel 58 und 59, um genau zu sein.
Und auch wenn dieser Text jetzt wirklich Jahrtausende alt ist, der legt den Finger in eine Wunde, die heute einfach noch genauso schmerzt. Wir reden hier über Texte, die in einer Zeit extremer gesellschaftlicher Umbrüche geschrieben wurden.
Richtig. Die Judäer waren gerade aus dem Exil zurückgekehrt. Die wollten alles, aber auch wirklich alles richtig machen, um bloß nicht wieder alles zu verlieren.
Und unsere Mission für diese heutige Entdeckungsreise ist es, dieses uralte Problem zu entschlüsseln. Also diese religiöse und moralische Heuchelei. Wir wollen verstehen, warum unsere eigenen, oft ja geradezu krampfhaften Versuche, irgendwie gut zu sein, so unfassbar oft scheitern.
Ja, und wir schauen uns an, wie am Ende eine ziemlich radikale, fast schon schockierende göttliche Lösung für dieses Dilemma aussieht.
Genau, denn wir stoßen in der Quelle sofort auf so eine gigantische Diskrepanz. Wir haben da diese Gruppe von Menschen, die tagtäglich nach absoluter spiritueller Perfektion strebt. Und trotzdem sind die meilenweit von dem entfernt, was Gott eigentlich von ihnen will.
Und um überhaupt zu begreifen, warum diese Menschen da so völlig in die Irre laufen, müssen wir zuerst mal einen Blick auf die Bauweise des Textes werfen.
Okay.
Jesaja hält uns hier nämlich nicht einfach nur so einen linearen Vortrag. Er nutzt eine ganz bestimmte literarische Architektur, um uns den Spiegel vorzuhalten.
Mhm. Oswald spricht da von einem Chiasmus, richtig?
Exakt. In der Antike war die Struktur von so einem Text ja nie nur Dekoration, das war der eigentliche Wegweiser zur Bedeutung. Jesaja baut hier also diesen Chiasmus auf.
Also lass uns das mal aufschlüsseln, weil ich sag mal, Chiasmus klingt jetzt erstmal nach einem super trockenen Literaturseminar.
Ja, das stimmt. Stell dir am besten vor, du gehst durch die Räume von einem riesigen symmetrischen Haus. Du gehst durch Raum A, dann durch Raum B, dann Raum C, bis du schließlich in der großen Halle in der Mitte ankommst. Das wäre dann Raum D.
Okay, ich folge dir.
Und wenn du das Haus wieder verlässt, gehst du durch exakt dieselben Räume in umgekehrter Reihenfolge wieder raus. Also erst C, dann B, dann A.
Verstehe. Das heißt, die Halle in der Mitte ist das eigentliche Herzstück des Ganzen.
Genau. Und die Kapitel 58 und 59 bei Jesaja, die sind Teil von genau so einem gigantischen, gespiegelten Aufbau.
Wenn man also nur auf die äußeren Räume achtet und gar nicht bis in diese Halle durchdringt, dann verpasst man sozusagen den ganzen Sinn des Hauses.
Ganz genau. Und diese zentrale Halle, also die Spitze von diesem ganzen Aufbau, die beantwortet eine ganz fundamentale Frage. Nämlich?
Warum greift Gott am Ende überhaupt in die Geschichte ein?
Und was sagt der Text da?
Die Antwort lautet, er tut es, damit sein Licht in die Welt hinausstrahlt. Das ist das ultimative Ziel. Die Welt soll dieses rettende Licht sehen. Aber die Judäer in unserem Text, die haben ein gravierendes Problem, das Dr. Oswald als eine Art spirituelle Herzkrankheit diagnostiziert.
Ach krass, eine Herzkrankheit. Ja, weil sie von Gott permanent sogenanntes Mischpat fordern.
Warte kurz, wir müssen diesen Begriff kurz greifbar machen, weil Mischpat wird ja in den meisten Bibeln einfach nur total platt mit Gerechtigkeit übersetzt. Aber wenn man Oswalds Notizen liest, merkt man schnell, dass das eigentlich viel zu kurz greift.
Weit gefehlt, absolut. Mischpat meint die umfassende göttliche Ordnung für das gesamte Leben. Da ist natürlich die rechtliche Gerechtigkeit drin, aber es durchdringt wirklich alles.
Also auch, wie wir im Alltag miteinander umgehen.
Genau. Wie die Gesellschaft funktioniert, wie die Wirtschaft betrieben wird. Es ist quasi der Idealzustand, in dem wirklich jedes Puzzleteil am richtigen Platz ist. Und die Judäer fordern diese Ordnung von Gott ganz lautstark ein.
Sie wollen also die äußere Form der Religion unbedingt wahren, aber weigern sich total, diesen inneren Kern auch wirklich zu leben. Erinnert mich frappierend an manche Auswüchse in unserer heutigen Arbeitswelt, weißt du? Stell dir mal so ein modernes Großunternehmen vor.
Oh ja, das klassische Corporate Bullshit Bingo.
Genau. Das Management gibt ein absolutes Vermögen für hippe Achtsamkeitsseminare aus. Es gibt Meditationskissen in den Pausenräumen. Die Chefetage spricht in jedem einzelnen Meeting von Work-Life-Balance und mentaler Gesundheit.
Die äußere Checkliste für das fürsorgliche Unternehmen ist also komplett abgehakt.
Richtig. Aber, und das ist der Punkt, hinter verschlossenen Türen zwingen sie exakt dieselben Mitarbeiter dazu, 80-Stunden-Wochen zu schrubben. Und wer am Wochenende nichts ans Telefon geht, verliert direkt seinen Job.
Wahnsinn, ja.
Wir betrügen uns selbst, indem wir die äußere Form total penibel wahren, während wir im Kern die zerstörerischen Strukturen keinen einzigen Millimeter verändern.
Und diese Art von Heuchelei, die zieht sich leider wie ein roter Faden durch die komplette Menschheitsgeschichte. Und in Jesaja 58 zeigt sie sich an einer ganz spezifischen Praxis, bei der Form und Inhalt extrem hart aufeinanderprallen.
Du meinst das Fasten?
Genau, das Fasten. Die Judäer fasten nämlich überhaupt nicht aus so einer Haltung der Reue heraus. Sie nutzen das Fasten vielmehr wie, naja, wie eine Art spirituellen Hebel, um Gottes Aufmerksamkeit zu erzwingen.
Okay, das heißt, sie hungern ein bisschen und erwarten dann quasi als Gegenleistung, dass Gott direkt ihre Wünsche erfüllt?
Exakt. Und währenddessen beuten sie genau wie in deinem Unternehmensbeispiel ihre eigenen Arbeiter gnadenlos aus.
Es wirkt ja fast wie eine absurde Komödie. Ich meine, Jesaja wirft ihnen in der Quelle allen Ernstes vor, sie würden fasten, um sich danach in Faustkämpfe zu stürzen.
Ja, Dr. Oswald nennt das semitische Hyperbel. Das ist eine bewusste rhetorische Übertreibung von Jesaja, um einfach mal die absolute Absurdität von ihrem Verhalten zu entlarven.
Er hält ihnen den Spiegel vor.
Richtig. Jesaja sagt ihm im Grunde, Leute, ihr tretet vor Gott, macht so ein frommes, leidendes Gesicht, nur weil ihr mal eine Mahlzeit ausgelassen habt. Und dann fühlt ihr euch dadurch moralisch so dermaßen überlegen, dass ihr meint, ihr hättet jetzt das Recht, eure Mitmenschen zu tyrannisieren.
Heftig, weil echtes Fasten, wie es die Bibel ja ursprünglich mal vorsah, etwa am großen Versöhnungstag, das funktionierte doch völlig anders, oder?
Total anders. Da ging es eigentlich darum, sich selbst zurückzunehmen. Das war ein tiefes, physisches Zeichen der Reue. Ein Ausdruck der Trauer über die eigene Unzulänglichkeit.
Und eben kein billiges Druckmittel, um Gott irgendwie zu manipulieren.
Genau, und Oswald macht in seinen Notizen an dieser Stelle einen extrem erhellenden Exkurs ins Neue Testament. Er analysiert da eine bekannte Geschichte, in der die Jünger von Jesus daran scheitern, einen Dämon auszutreiben.
Ah ja, das ist super spannend. In den ältesten uns bekannten Manuskripten steht ja als Begründung für diesen Misserfolg nur der Satz, diese Art fährt nur durch Gebet aus.
Richtig. Aber wenn man dann in spätere Abschriften von diesem Text schaut, taucht da plötzlich so ein kleiner Zusatz auf.
Genau, da heißt es dann auf einmal durch Gebet und Fasten.
Da hat also ganz offensichtlich jemand nachträglich in den Text eingegriffen, oder? Ja. Und der Grund dafür ist faszinierend. Diese Praxis des Fastens wurde im Laufe der Jahrhunderte immer wieder total missverstanden. Das wurde fast schon als eine Art magischer Trick angesehen.
Also nach dem Motto, wenn das Gebet allein nicht reicht, leg noch ein bisschen Hunger oben drauf, dann klappt der Zauber.
Exakt so. Der Schreiber, der das Wort Fasten da später hinzugefügt hat, wollte vermutlich betonen, dass Jesus hier nicht von einem schnellen Stoßgebet in der Not sprach. Es ging um eine beständige spirituelle Disziplin.
Eine andauernde Lebensweise der Abhängigkeit von Gott sozusagen.
Richtig. Echtes Fasten bedeutet, den Blick ganz bewusst von den eigenen Bedürfnissen abzuwenden. Und das erklärt dann auch, warum sich Gott in den biblischen Texten so radikal mit den Ärmsten und den Ausgestoßenen identifiziert.
Weil jemandem zu helfen, der einem absolut nichts zurückgeben kann, das ist ja im Grunde die reinste Demonstration von bedingungsloser Gnade.
Ganz genau. Und wer stattdessen fromme Rituale nutzt, um sich irgendwelche Vorteile zu verschaffen, der pervertiert den Glauben zu einem reinen Geschäft.
Okay, Moment, da muss ich jetzt aber kurz einhaken.
Klar, schieß los.
Wenn wir uns die Lebensrealität der meisten Menschen heute mal ganz ehrlich ansehen, ist Glaube oder auch nur allgemeine Moral in der Praxis nicht fast immer irgendwie transaktional?
Wie meinst du das genau?
Naja, so dieses Prinzip, tue Gutes, dann wird dir Gutes widerfahren. Das ist doch das Grundprinzip von Karma. Das steht gefühlt in unzähligen Selbsthilfebüchern. Warum reagiert Gott in Jesajas Text so extrem allergisch darauf, wenn Menschen einfach nur versuchen, sich durch gute Taten so ein kosmisches Tauschgeschäft aufzubauen?
Das ist eine super wichtige Frage. Der Punkt ist, ein Tauschgeschäft bedeutet am Ende immer Kontrolle. Wenn ich Gott durch mein moralisches Verhalten manipulieren kann, dann ist er nicht mehr der souveräne Gott, sondern überspitzt gesagt eine Art kosmischer Dienstleister.
Ein Automat, wo ich oben gute Taten einwerfe und unten kommt der Segen raus.
Exakt. Den ich quasi mit meiner Moral bezahle. Und Oswald zieht hier eine fantastische Parallele zur Geschichte von Abraham, ganz am Anfang der Bibel, also in Genesis 12.
Was passiert da genau im Vergleich?
Um diese transaktionale Logik zu durchbrechen, verlangt Gott von Abraham eigentlich das völlig Unmögliche. Er soll sein Land, seine Sicherheit, sein soziales Netz und seinen ganzen guten Ruf komplett aufgeben.
Er soll all seine menschlichen Grundbedürfnisse völlig ungeschützt in Gottes Hände legen.
Ja. Und der krasse Gegenentwurf dazu, den finden wir in Genesis 3, beim Sündenfall. Da flüstert die Schlange den Menschen ein. Hey, Gott enthält euch da was vor. Ihr könnt ihm eigentlich nicht trauen, ihr müsst selbst die Kontrolle übernehmen und für euch sorgen.
Ah, okay. Das heißt, Gott hasst dieses Tauschgeschäft, weil es eigentlich tiefstes Misstrauen ausdrückt?
Richtig. Es sagt, ich glaube dir nicht, dass du gut zu mir bist, also zwinge ich dich jetzt durch mein Fasten oder meine Regeln, da zu mir zu helfen.
Wow, das dreht die Perspektive wirklich komplett um, wobei man auch sagen muss, dieses ständige Bedürfnis, Gott durch Regeln und Rituale irgendwie zu kontrollieren, das fällt ja nicht einfach so vom Himmel.
Überhaupt nicht. Das wächst oft aus nackter Verzweiflung.
Genau. Und wenn wir uns die historische Entwicklung ansehen, die Oswald in seinem Material skizziert, wird das auch wahnsinnig deutlich. Da gibt es ja diese historische Phase von etwa 400 Jahren zwischen dem Propheten Maleachi und dem Evangelisten Matthäus.
Die sogenannten schweigenden Jahre der Bibel.
Ja, die aber historisch gesehen alles andere als still waren, oder?
Oh, im Gegenteil. Das war eine Zeit des absoluten politischen und gesellschaftlichen Chaos. Die ganze Region wurde von verschiedenen Großmächten ständig hin und her geschoben. Erst kamen die Perser, dann die Griechen, schließlich die Römer.
Also ständige Machtkämpfe, ein Vakuum nach dem anderen.
Ja, und die Priesterschaft in Jerusalem wurde massiv korrupt. Das Amt des Hohenpriesters wurde oft einfach an den Meistbietenden der jeweiligen Besatzungsmacht verkauft.
Krass. Und in dieser bodenlosen Unsicherheit zersplittert dann die ganze Gesellschaft. Oswald notiert ja, dass in dieser Zeit bis zu 80 verschiedene jüdische Sekten und Gruppierungen entstanden sind.
Ja, 80. Oswald bringt da in der Vorlesung diesen wahnsinnig humorvollen Vergleich mit den politischen Parteien in Frankreich.
Oh ja, wo gefühlt jede winzige Interessensgruppe sofort ihre eigene Fraktion gründet, weil einfach niemand mehr bereit ist, Kompromisse zu machen.
Genau das. Und aus diesem ganzen Gemenge kristallisierten sich dann drei Hauptgruppen heraus. Und die wählten extrem unterschiedliche Strategien, um irgendwie mit diesem massiven Kontrollverlust umzugehen.
Welche waren das?
Da waren zunächst die Sadduzäer. Das war so die wohlhabende Elite. Die dachten sich, okay, wenn wir unsere Privilegien behalten wollen, müssen wir uns wohl oder über mit den römischen Besatzern arrangieren. Die wählten also den Weg der politischen Macht.
Mhm. Und die zweite Gruppe?
Das war das absolute Gegenteil, die Zeloten. Das waren radikale Rebellen. Die sagten ganz klar, die einzige Lösung ist Blut. Wir müssen die Römer mit Waffengewalt aus dem Land werfen.
Und die dritte Gruppe?
Das ist die Gruppe, auf die wir uns fokussieren müssen. Die Pharisäer.
Weißt du, wenn ich mir diese Pharisäer so auf den ersten Blick ansehe, wirkt ihr Ansatz ja fast schon irgendwie nobel. Ich meine, sie haben nicht zur Waffe gegriffen und sie haben sich auch nicht angebiedert. Sie wollten sich doch eigentlich einfach nur extrem genau an die Regeln halten.
Ja, das stimmt. Die ursprüngliche Motivation der Pharisäer war tatsächlich nackte Angst. Die schauten zurück in ihre eigene Geschichte und sagten sich, wartet mal, wir wurden damals nach Babylon ins Exil geschickt, weil unsere Vorfahren Gottes Gesetze gebrochen haben. Das darf uns einfach nie wieder passieren.
Und ihre Lösung war dann?
dass sie das Gesetz so mikroskopisch genau befolgen wollten, dass Gott gar keine andere Wahl mehr hätte, als sie zu beschützen. Das ging teilweise so weit, dass sie sogar das Gewürz in ihrer Küche, also den Kümmel und die Minze, exakt abmaßen, um ganz genau den 10. Teil davon zu spenden.
Wahnsinn. Sie wollten das komplett unberechenbare Leben durch absolute Regeltreue irgendwie zähmen.
Ganz genau.
Das erinnert mich total an die Dynamik, die wir heute in manchen Internetforen oder auch auf Social Media sehen. Stell dir mal vor, du navigierst durch so eine Welt, die von Krisen, Fake News und politischem Chaos geprägt ist. Die Menschen fühlen sich einfach extrem ohnmächtig.
Mhm. Und was machen sie dann?
Sie ziehen sich in so winzige, hermetisch abgeriegelte Blasen zurück. In diesen Gruppen gelten extrem strenge, oft ideologische Regeln. Und jeder dort ist absolut davon überzeugt, als einziger die reine Wahrheit gepachtet zu haben.
Oh ja, das Phänomen der Purity Culture online.
Exakt. Und man definiert seinen eigenen Wert eigentlich fast nur noch darüber, wie sehr man die Fehler und Abweichungen der anderen Gruppen entlarvt. Man schottet sich ab, wird total arrogant und merkt dabei gar nicht, dass man sich selbst komplett isoliert hat.
Das Perfide an dieser Dynamik ist ja, dass sie sich eigentlich immer den Weg des geringsten Widerstands sucht, während sie sich nach außen hin als hochmoralisch inszeniert. Oswald beleuchtet hier nämlich noch einen richtig faszinierenden Kontrast aus den alten Texten.
Welchen?
Er fragt, warum haben die Propheten die Praxis des Fastens oft so scharf kritisiert, aber gleichzeitig völlig kompromisslos auf einer strikten Einhaltung der Sabbatruhe beharrt? Warum war der Sabbat heilig, das Fasten aber plötzlich so verdächtig?
Da geht es wahrscheinlich um die echten Kosten, oder?
Exakt. Der Sabbat bedeutete einen massiven, richtig schmerzhaften wirtschaftlichen Verzicht. Wenn du als Tagelöhner, als Bauer oder Handwerker in der Antike einen ganzen Tag in der Woche die Arbeit niederlegst, dann verlierst du einfach ein Siebtel deines kompletten Einkommens.
Du musstest Gott also wirklich vertrauen, dass du trotz dieses Verlustes am Ende überlebst.
Genau. Fasten hingegen, das war billig. Man ließ einfach das Mittagessen ausfallen, zog ein trauriges Gesicht, erntete das Mitleid und vielleicht sogar die Bewunderung der Nachbarn.
Und man hat dabei sogar noch Geld für Nahrungsmittel gespart?
Richtig. Es war quasi die perfekte Bühne für religiöse Heuchelei. Und zwar ohne jegliches persönliches Risiko.
Okay, aber wenn all diese menschlichen Anstrengungen, ob es nun dieses billige Fasten ist oder die pedantische, fast schon zwanghafte Regeltreue der Pharisäer, wenn das immer wieder in Stolz, sozialer Kälte oder pure Heuchelei endet.
Ja. Wie sieht dann eigentlich die ungeschminkte Realität der menschlichen Gesellschaft aus, wenn man diese ganzen Masken mal fallen lässt?
Die Antwort darauf liefert Jesaja im 59. Kapitel. Und ich sag dir, die ist wirklich schonungslos. Er verwendet da Bilder, die einem fast das Blut in den Adern gefrieren lassen.
Was für Bilder?
Er beschreibt die Arbeit dieser vermeintlich ach so perfekten Gesellschaft so. Sie brüten Otterneier aus. Das bedeutet, es sieht nach außen hin so aus, als würden sie etwas Neues, etwas Produktives schaffen. Aber wer davon isst, wer sich darauf einlässt, der stirbt auf der Stelle, weil es hochgradig toxisch ist.
Puh, okay. Das ist wirklich ein heftiges Bild. Toxisch und zerstörerisch.
Und er fügt noch ein zweites, super starkes Bild hinzu. Er sagt, sie weben Spinnennetze. Ich meine, ein Spinnennetz zu weben, das ist ja ein enorm komplexer Prozess. Das erfordert unglaublich viel Zeit, Präzision und Mühe.
Mhm. Aber Jesaja sagt, wenn es kalt wird, kannst du dir aus einem Spinnennetz keine Kleidung machen. Es wärmt nicht, es schützt nicht. Es ist ein Bild für toxische und gleichzeitig absolut nutzlose, vergebliche Arbeit. Die Gesellschaft verausgabt sich völlig, aber das Resultat hilft einfach niemandem.
Und Oswald schlägt in seiner Vorlesung hier ja einen echt brillanten Bogen zu unserer modernen Zeit, ganz speziell zur Unterhaltungsindustrie.
Ja, das ist eine extrem starke Beobachtung.
Er rechnet da mal vor, wie viele Milliarden Dollar, wie viele Millionen Arbeitsstunden hochkreativer Menschen in so moderne TV-Produktionen, in diese ewigen Endlosserien und flüchtigen Inhalte fließen. Und er stellt diese ziemlich unbequeme Frage: Was wird am Ende des Tages da eigentlich produziert?
Oft sind es im übertragenen Sinne genau diese Spinnennetze und Otterneier. Dinge, die extrem aufwendig sind, aber der Seele der Gesellschaft keinen echten Wert hinzufügen oder sie im schlimmsten Fall sogar vergiften.
Wir sehen hier also die absolute Unfähigkeit des Menschen, jenes umfassende Mischpat, also diese gerechte göttliche Ordnung und Shalom zu erreichen.
Wobei wir Shalom hier vielleicht auch noch kurz definieren sollten. Das ist ja nicht einfach nur die Abwesenheit von Krieg.
Richtig.
Shalom bedeutet eigentlich eine tiefe kosmische Ganzheit. Ein Zustand, in dem wirklich alles heil und intakt ist. Und Jesaja beschreibt die Menschen auf der Suche nach dieser Heilung so, als würden sie am helllichten Tag wie Blinde an der Wand entlang tasten.
Er nutzt ja auch so tierische Vergleiche.
Ja, er sagt, sie knurren bedrohlich wie Bären, weil sie so unfassbar frustriert sind. Und sie klagen weinerlich wie Tauben. Es ist quasi das Porträt einer Spezies in absoluter Desorientierung.
Und das Schlimmste daran ist ja, die Judäer verschlossen die Augen davor. Die redeten sich einfach ein, ihre bloße biologische Abstammung würde sie schon irgendwie retten. Nach dem Motto, hey, wir sind Gottes erwähltes Volk, wir haben das historische Geburtsrecht, also ist unser tatsächliches, toxisches Verhalten im Alltag letztlich total irrelevant.
Genau. Diese arrogante Sicherheit.
Und was ich hier wirklich faszinierend finde, ich nehme da mal den Gedanken auf, ist diese völlige, erdrückende Hoffnungslosigkeit in dem Text.
Mhm.
Ich meine, wenn Jesaja uns allen Ernstes als blinde, knorrende Bären beschreibt, die in völliger Dunkelheit nutzlose Spinnennetze weben, welchen Sinn hat es dann überhaupt noch, irgendwie an den Menschen zu appellieren?
Das ist die große Frage.
Warum sollten wir uns noch bemühen, moralisch zu handeln, wenn wir genetisch und spirituell doch ohnehin dazu verdammt sind, auf ganzer Linie zu scheitern? Das klingt ja fast wie so ein manipuliertes Spiel, das wir unmöglich gewinnen können.
Und genau da, wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, kommen wir an diesem Punkt der totalen Verzweiflung zum radikalsten Wendepunkt des gesamten Textes. Du triffst den Nagel auf den Kopf. Der Mensch kann sich nicht selbst aus diesem Sumpf ziehen, weder durch neue Regeln noch durch Rituale.
Und was passiert dann?
Jesaja 59, Vers 15, markiert den großen Bruch. Gott blickt auf die Welt hinab und stellt fest, es gibt absolut keine Gerechtigkeit. Aber was noch viel gravierender ist, er sieht, dass da einfach niemand ist, der Fürbitte leistet. Es gibt keinen menschlichen Vermittler, keinen strahlenden Helden, der rettend eingreifen könnte.
Okay, das heißt also, wenn das Personal völlig versagt, muss der Chef wohl oder übel selbst runterkommen.
Ganz genau. Da keine menschliche Rettung in Sicht ist, muss die Lösung radikal von außen kommen. Und die Quelle beschreibt jetzt in wirklich epischen, fast schon filmischen Bildern, wie Gott selbst sich für den Kampf rüstet.
Oh wow, okay.
Er zieht die Gerechtigkeit als seinen Brustpanzer an und setzt sich die Rettung als Helm auf den Kopf.
Kurzer Einschub an dieser Stelle, weil das historisch einfach so genial ist. Das ist doch exakt die Bildsprache, die der Apostel Paulus viele Jahrhunderte später lesen, adaptieren und in seinem Brief an die Epheser als die berühmte Waffenrüstung Gottes verwenden wird, oder? Er hat das direkt aus diesem Jesaja-Text.
Richtig, Paulus bedient sich exakt hier. Und Dr. Oswald arbeitet an dieser Stelle einen unfassbar brillanten Kontrast innerhalb des Jesaja-Buches heraus. Ein paar Kapitel vorher, in Jesaja 53, wird nämlich der Arm des Herrn schon mal beschrieben.
Und wie sieht er da aus?
Dort ist dieser Arm ein schwaches, dürres, fast schon zerbrechliches Ding. Das ist das metaphorische Bild für den leidenden Gottesknecht. Jemand, der die Sünden der Welt ganz still und passiv auf sich nimmt, der sich buchstäblich schlagen lässt.
Okay.
Aber hier, in Kapitel 59, da ändert sich das Bild komplett. Oswald formuliert das in seiner Vorlesung so. Der Arm des Herrn ist jetzt plötzlich ein 70 Zentimeter Bizeps.
Ein 70 Zentimeter Bizeps? Das ist mein Bild.
Mhm. Er kommt jetzt nicht länger als der Leidende, er kommt als furchteinflößender göttlicher Krieger mit einem Oberarm wie ein Baumstamm.
Das ist im Grunde wie bei so einer hochkomplexen, zweistufigen militärischen Rettungsmission.
Wie meinst du das?
Stell dir vor, du liegst schwer verwundet auf einem Schlachtfeld. Du bist völlig unfähig, dich selbst zu bewegen. Zuerst taucht dann der dürre Arm aus Jesaja 53 auf. Also stell dir einen unbewaffneten Sanitäter vor, der gar keine Rüstung trägt, sich aber mutig direkt in die Schusslinie wirft.
Mhm.
Er fängt den tödlichen Treffer, der eigentlich für dich bestimmt war, mit seinem eigenen Körper ab. Er leidet an deiner Stelle.
Ja, absolut.
Aber, und das ist der Haken, damit bist du ja immer noch nicht vom Schlachtfeld runter. Jetzt kommt erst Stufe 2. Der 70 Zentimeter Bizeps aus Jesaja 59.
Der Krieger.
Genau. Das ist der hochgerüstete Elitesoldat, der aus dem Hubschrauber springt und die Feinde um dich herum aktiv ausschaltet, der das Feuer erwidert und den Weg freiräumt, damit du überhaupt erst aufstehen und in Sicherheit gebracht werden kannst.
Das fasst die theologische Dimension wirklich hervorragend zusammen. Aber wir müssen hier noch diese eine alles entscheidende Frage stellen, die Dr. Oswald aufwirft. Gegen wen genau kämpft dieser herabsteigende Elitesoldat eigentlich?
Ja, gegen wen?
Als Gott in Jesaja 59 als Krieger eingreift, richtet er seine Waffen nicht gegen die Babylonier, die das Volk ja einst ins Exil geführt hatten. Er kämpft auch nicht gegen die Römer oder irgendeine andere feindliche Nation.
Sondern?
Er kämpft gegen die Sünden seines eigenen Volkes. Er führt diesen Krieg im Inneren der Menschen. Er kommt, um sie aus den Klauen ihrer eigenen, tiefsitzenden Heuchelei zu befreien. Um sie überhaupt erst in die Lage zu versetzen, echte Gerechtigkeit zu leben, weil sie aus eigener Kraft dazu einfach niemals fähig waren.
Da liefert Oswald in seinen Notizen ja auch noch eine ziemlich harsche Warnung für moderne Leser mit, die das gerne mal, ich sag mal, bequem missverstehen wollen.
Ja, er warnt extrem eindringlich davor, diese göttliche Gnade einfach als so einen billigen Freifahrtschein zu verbuchen. Oswald kritisiert eine sehr populäre moderne Auffassung, die besagt, Gott würde uns Menschen durch dieses stellvertretende Leiden nur noch durch eine Art rosarote Jesusbrille betrachten.
Also nach dieser Logik sähe Gott unsere Sünden gar nicht mehr.
Genau. Er übersieht unser egoistisches Verhalten einfach. Und wir können fröhlich und bequem weitersündigen, weil wir ja formell irgendwie geschützt sind.
Das wäre wieder der transaktionale Gedanke.
Exakt. Und Oswald stellt unmissverständlich klar, dass die Texte ein völlig anderes Bild zeichnen. Ja, Gott erklärt uns durch seinen radikalen Eingriff für unschuldig. Aber er belässt uns eben nicht in unserer toxischen, heuchlerischen Natur.
Er räumt auf.
Richtig. Er erwartet, dass wir ab dem Moment tatsächliche Gerechtigkeit in dieser Welt leben. Und das Entscheidende ist, er befähigt uns durch sein kriegerisches Eingreifen überhaupt erst dazu.
Ur der menschlichen Heuchelei oft auf einer unfassbar prachtvollen äußeren Fassade beruht. Man absolviert Achtsamkeitskurse oder fastet öffentlich, während im Hintergrund das Fundament längst verrottet ist.
Ganz genau.
Wahre Gerechtigkeit, dieses tiefe Mischbad, bedeutet eben nicht, dass wir stumpf irgendwelchen elitären Sekten nacheifern. Es bedeutet nicht, das eigene Leben durch Mikromanagement kontrollieren zu wollen oder zu versuchen, Gott durch fromme Transaktionen irgendwie gnädig zu stimmen.
Und wir müssen uns schmerzhaft eingestehen, dass wir von Natur aus wie diese disorientierten Bären im Dunkeln tappen. Egal wie fleißig wir unsere komplexen Spinnennetze aus Moral und Regeln weben, sie werden uns in der Kälte nicht wärmen. Wir brauchen diesen göttlichen Krieger, der eingreift, um den wahren Feind zu besiegen. Und dieser Feind sitzt eben nicht im Nachbarland oder in der anderen politischen Partei, sondern tief in uns selbst. Nur wenn diese Herzkrankheit geheilt wird, kann das Licht, von dem das Zentrum des Chiasmismus zu Beginn sprach, auch wirklich durch uns in die Welt strahlen.
Denk mal darüber nach. Wenn dieser göttliche Krieger kommt, um in allererster Linie unsere eigenen Sünden, unsere kleinen Deals und unsere feine Heuchelei zu bekämpfen, was bedeutet das dann eigentlich für die Dinge, die wir heute so erbittert als unsere guten Rechte, unsere moralischen Standards oder unverrückbaren Traditionen verteidigen?
Ja, das ist eine extrem unangenehme Frage.
Die Judäer damals fühlten sich absolut sicher und unantastbar. Einfach, weil sie auf der gefühlt richtigen Seite der Geschichte standen und die religiösen Rituale auswendig kannten. Könnte es also sein, dass die massiven Mauern, die wir heute so wahnsinnig sorgfältig um unsere eigene, gefühlte moralische Überlegenheit bauen, in Wirklichkeit genau die Feinde sind, die dieser Krieger einreißen will? Stehen wir der großen Rettungsmission, die uns doch eigentlich befreien soll, am Ende vielleicht selbst im Weg, weil wir uns weigern, diese kaputte Fassade loszulassen? Schön, dass du uns heute auf dieser tiefgehenden Analyse begleitet hast. Nimm diese unbequeme, aber vielleicht ja auch befreiende Frage gerne mal mit in deinen Alltag. Bis zum nächsten Mal.